SRF 2 Kultur.
Eine kuriose Geschichte habe ich jetzt für Sie, eine absurde geradezu, aber sie ist wahr. 1968. China befindet sich in der Hochzeit der Kulturrevolution, da gelingt einer Südfrucht, was in der Volksrepublik eigentlich gar nicht sein soll, darf, nämlich quasi religiös verehrt zu werden. Tatsächlich aber wurde die Mango in Prozessionen herumgetragen und sogar in Wachs nachgebildet, als Symbol für die Liebe Maos zu seinem Volk. Eine Ausstellung im Zürcher Museum Riedberg widmet sich jetzt dieser sonderbaren Mangomanie.
Die roten Garten, wir sind Maos rote Garten. So klang es im Sommer 1968 in ganz China. Die Kulturrevolution erreichte gerade ihren Höhepunkt. Die Studenten, organisiert in roten Garten, kontrollierten das Land und wüteten blutig. Mao war gezwungen, sie zur Raison zu bringen. Er ließ daher sogenannte Arbeiterpropagandatrupps die Studenten entmachten. An diesem Wendepunkt der Geschichte kam einer Frucht eine Schlüsselrolle zu, der Mango. Mao schenkte einen Korb der bislang unbekannten Früchte den Arbeiterpropagandatrupps, also jenen Kräften, die ab jetzt die Führung in der Kulturrevolution übernehmen sollten, anstelle der Studenten. Die Arbeiter waren von dem Geschenk und der damit übertragenen Führungsrolle hell begeistert.
Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Es gibt Berichte, wo es erzählt wird, dass die ganze Nacht aufgeblieben sind und diese Mangos bestaunt haben. Sie anzufassen hat sich keiner getraut. Darüber geredet hat, was das impliziert. Und besonders dieses Gefühl von Mao, jetzt in eine Führungsrolle gesetzt zu werden, anerkannt zu werden und natürlich auch die Liebe Maos zu spüren durch diese Mangos.
Erklärt Alexandra von Pschichowski, Ausstellungskuratorin am Museum Riedberg. Ein Massenkult bildete sich in der kürzester Zeit um die Mango im ganzen Land. Ein Fabrikarbeiter erinnert sich.
Als ich mit der Mango zu Hause ankam, räumten wir unseren Hausaltar frei und stellten die Mango-Vitrine auf. Meine Familie? Die sah sie als große Kostbarkeit an. Wirklich. Unter den damaligen Umständen hatte das eine politische Bedeutung, also musste man das sehr ernst nehmen. Nachdem wir die Mango aufgestellt hatten, kamen alle meine Nachbarn und Freunde herüber, um die Mango anzugucken.
Mao war 1968 bereits zum Halbgott aufgestiegen. Das Verbot von Religion förderte die Verehrung des großen Vorsitzenden als gottähnlich und mit ihm der Mango. Millionenfach fand die Mango den Weg auf Mao-Pins, auf Textilien und auf Propagandaplakate. Die Ausstellung im Museum Riedberg versammelt eine Vielzahl davon. Am herausragendsten die heute seltenen, in Wachs täuschend echt nachgebildeten Mao-Mangos vom Herbst 1968. Absurd mag die quasi religiöse Verehrung einer Frucht und ihre Vereinnahmung als Propagandamittel wirken. Doch nicht um das Lächerlichmachen des Kults geht es dem Museum.
Wir möchten, dass die Ausstellung eben nicht als kuriose Geschichte aus China verstanden wird, sondern dass man vielleicht aus der Ausstellung rauskommt und ein bisschen über die Mechanismen von Propaganda gelernt hat und vielleicht dann auch mit anderen Augen auf unsere eigene Propaganda in der Werbung, in der Politpropaganda guckt, die ja manchmal auch ganz schön absurde Symbole hat.
Die Ausstellung leistet genau dies. Sie sensibilisiert für die Mechanismen der Kommerz- und Politpropaganda, denen auch wir ausgesetzt sind. Vorausgesetzt, man ist bereit, sich vorbehaltlos auf das schwierige Kapitel der chinesischen Kulturrevolution einzulassen.
Aber so viel steht fest, ab heute sehe ich die Mango mit anderen Augen, Sie auch. Sascha Renner war das über die neue Ausstellung im Museum Riedberg in Zürich. Zu sehen ist sie bis Mitte Juni. Das Kunstmuseum Olten ist ein eigenartiges Haus. In den Räumen befand sich früher ein Kaufhaus, kleiderfrei, und das ist dem Bau auch noch immer anzumerken. Im Erdgeschoss hat es ein großes Schaufenster, auch die Vitrinen sind nach wie vor da. Und die Geschichte des Hauses ist nun auch Thema der neuen Ausstellung, über die meine Kollegin Eleanor Landmann mit der Museumsleiterin gesprochen hat.
Dorothee Messmer, Sie sind die Direktorin des Kunstmuseums Olten.
Geht es denn eigentlich, ein Museum in einem alten Kleidergeschäft?
Das geht seit vielen Jahren. Orte wie das Kunstmuseum Olten gibt es eigentlich selten, weil normalerweise sind ja Museen eigentliche White Cubes, auch wenn sie älteren Datums sind, sie wurden eigentlich immer für die Kunst gebaut. Und mich hat das immer gereizt, weil sich hier eben auch die Möglichkeit bietet, mit der Vergangenheit des Ortes zu spielen.
Das heißt, die Geschichte des Hauses lädt dann eigentlich auch wieder die Kunst neu auf, sozusagen.
Jawohl, genau. Ich glaube, gerade auch die Kunstwerke von Maya Franz, die funktionieren über das Räumliche. Also sie begreifen ihre Kunstwerke auch immer erst durch die Setzung im Raum und natürlich auch durch die Besucher, die durch diese Räume hindurchgehen und auch durch ihre Kunstwerke hindurchgehen können, die sie auch benutzen können.
Jetzt haben Sie es gesagt, die Künstler Maya Franz, Michael Maya und Christoph Franz, die arbeiten mit Orten, mit Stimmungen, mit Geschichten. Die neue Ausstellung, die beschäftigt sich ja explizit mit der Geschichte des Kunstmuseums Olten. Was ist denn da zu sehen?
Sie beschäftigen sich vor allem eben mit der Warenhausästhetik. Also man betritt das Haus nicht durch den Haupteingang, wie man es sich gewohnt ist im Kunstmuseum Olten, sondern sie haben extra eine Treppe gebaut, die einen dann durch das Fenster ins Erdgeschoss führt. Und dort erwartet einem eine Skulptur aus Luftschleiern, wie man sie eben kennt, wenn man ein Warenhaus betritt.
Also das ist so der warme Wind, oder was ist das? Luftschleier?
Ja, das warme Wind. Das, was man kennt, das ist auch interessant, dass man sich dann wirklich plötzlich in einem Warenhaus fühlt und dann natürlich zuerst mal das Bedürfnis hat, sich auszuziehen, weil es plötzlich so warm wird. Und, es gibt eine wunderbare Skulptur aus Rollgittern, die man bei Geschäften außen herunterlässt, um sie in der Nacht gegen Einbrüche zu schützen. Und sie bauen vielleicht das Herzstück der ganzen Ausstellung. Sie haben Olten eine Tiefgarage beschert.
Oh je. Warum denn das? Wieso braucht Olten eine Tiefgarage?
Olten hat ja bereits dreimal eine Tiefgarage unter dem Munzinger Platz, gerade hinter dem Museum, abgelehnt bei einer Volksabstimmung. Und nun ist es so, dass in Bezug auf das Gebäude des Kunstmuseums Olten immer wieder auch der Wunsch oder die Frage aufkommt, ob man das Haus nicht dem Gewerbe zurückführen möchte, also ob man nicht wieder das Gewerbe in diesem Haus einquartieren möchte und das Kunstmuseum bekäme dann einen anderen oder eine andere Heimat. Und für so einen Anker, sprich so ein ganz großes Kaufhaus, ist eben eine Tiefgarage nötig.
Und darum bauen die Künstler jetzt eine Tiefgarage als Installation vor die Ausstellung im Museum in Olten.
Jawohl, genau. Also man kann mit dem Auto wirklich jetzt ins Museum reinfahren und man stellt sich dann vor, dass eben das Auto dann so in einer Form der Paternoster-Tiefgarage quasi versorgt wird.
Jetzt haben Sie es gesagt, es gibt durchaus Interesse in Olten, das Haus, in dem jetzt das Kunstmuseum ist, wieder dem Gewerbe zurückzugeben, dort ein großes Kaufhaus einzurichten. Heißt das nicht, dass das Museum in Olten, das Kunstmuseum, auf eine gewisse Weise irgendwie auch bedroht ist?
Ich empfinde das überhaupt nicht als Bedrohung. Ich denke, es ist wichtig, dass man über diese Fragen nachdenkt. Was ich mir wünsche für das Kunstmuseum Olten, das ist ein gutes Kunstmuseum, das ist ein guter Bau.
Dorothee Messmer vom Kunstmuseum Olten. Die Ausstellung vom Künstlerduo Maya Franz wird am Wochenende eröffnet. Wie ist denn Ihr Mood heute? Sind Sie relaxed? Sind Sie down? Sind Sie happy? Schrecklich, ich weiß. Aber genau das bringt uns zum Thema Anglizismen. Denen sagt der Kanton Neuenburg jetzt den Kampf an. Und der Neuenburger Regierung hat es da vor allem ein Wort angetan. Sale, Ausverkauf. Sie will dieses Wort, das an fast allen Schaufenstern klebt, verbieten lassen. Aber warum geht es da wirklich? Worum? Um eine Art Sprachpolizei oder um die Verteidigung der französischen Sprache? Unser Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson.
Es zeugt zugegeben schon von einer gewissen Ironie, dass das Wort Sale, auf Französisch sale, also schmutzig, in der Westschweiz an nahezu allen Schaufenstern klebt. Die Plakate weisen nicht etwa auf die verschmierten Scheiben hin, sondern auf den Ausverkauf, Englisch eben Sale. Wegen dieses schmutzigen Doppelsinns soll das Wort in Neuenburg auch verboten werden. Doch es geht um mehr. Gar um den Erhalt der französischen Sprache meint Daniel Favre, Vizepräsident der Stiftung Défense du Français, gegenüber dem Westschweizer Radio.
À l'heure actuelle, il y a une véritable pollution par des mots inutiles, alors que nous avons des mots beaucoup plus jolis dans nos trois langues nationales. Mais il y en a à l'heure actuelle trop, et c'est une véritable pollution. Et comme contre d'autres pollutions, il est nécessaire de lutter.
Diese Anglizismen verschmutzten. Insofern stimmt das Wort nun wieder die Landessprachen der Schweiz. Es seien mittlerweile so viele, dass man seine eigene Sprache verlerne, so Favre. Er sieht durch die Invasion englischer Wörter das Französische bedroht und legt es schon beinahe ins Familiengrab der ausgestorbenen Sprachen, gleich neben das Latein. Pure Polemik, meint François Besançon, Präsident der Werbebranchenvereinigung Publicité Suisse.
Mais ça se fait pas toujours au détriment du français. J'aimerais rappeler que on choisit à l'inverse le français, même dans des pays anglo-saxons, quand il s'agit de parler de gastronomie, de luxe ou de séduction. Et ça veut dire que les publicitaires sont aussi, eux, friands du français. Encore une fois, la publicité et l'expression publicitaire s'adaptent au contenu qu'il s'agit de véhiculer.
Französisch sei nicht bedroht, im Gegenteil, denn französische Ausdrücke würden auch in andere Sprachen wandern, gerade wenn es um die Gastronomie, den Luxus oder die Verführung gehe. Zum Beispiel das Wort Menü oder Menu auf Englisch. Oder das Wort Savoir-vivre, das auch im Englischen gebräuchlich ist. Die Werbebranche argumentiert aber nicht aus sprachlichen Vorlieben, ihr geht es schlicht ums Geld. Es ist einfach günstiger, ein Plakat mit Sale zu drucken, statt deren drei mit Ausverkauf, Sold und Soldi. Dass nun Sale ausgerechnet in Neuenburg verboten werden soll, kommt nicht von ungefähr. Schreiben sich die Neuenburger schließlich das beste Französisch der Schweiz zu. Auch Genf und Jura schreiben sich die Verteidigung der französischen Sprache auf die Fahne, doch sind gerade im internationalen Genf Gesetze, die Anglizismen verbieten, wohl eher nicht zu erwarten. In Neuenburg wird in den kommenden Monaten entschieden, ob Sale von den Schaufenstern verschwinden soll. Sauberer werden sie deswegen wohl kaum.
Wenn es um Comic-Kunst geht, landen wir ziemlich schnell bei Art Spiegelman. Als erster Comicmacher überhaupt ergatterte er einen Pulitzer-Preis für Maus, eine sehr persönliche Auseinandersetzung in Comicform mit Leben und Überleben im Holocaust. Heute wird Art Spiegelman 65 Jahre alt und unser Autor findet, es gibt viele Gründe, warum Spiegelman noch nicht in Pension gehen darf.
Seit seiner frühesten Kindheit ist Art Spiegelman überzeugt, dass der Comic eine eigenständige und einzigartige künstlerische Ausdrucksform ist. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, so Spiegelman, sei der Comic die komplexeste Ausdrucksform überhaupt.
People have an idea that comics are very simple to do. And if anything, they're the most complex thing I know how to do it. Because you have to be a fairly accomplished writer, as well as an accomplished graphic artist, as well as being able to work in between those two things, which is a third thing.
Man müsse nicht nur als Autor und als Zeichner leidlich begabt sein, sondern auch fähig, Wort und Bild zu etwas Drittem zu verbinden. Das ist eine für Art Spiegelman typische Aussage. Seit er als kleines Kind in den Bann der bunten Bilder geriet, steht sein ganzes Leben im Zeichen dieser Leidenschaft. Seither hat er mehrmals das Unmögliche versucht und war damit erfolgreich. Mit seinem Holocaust-Comic Maus zum Beispiel. In Maus schilderte er das Schicksal seiner Eltern, polnischer Juden, während des Dritten Reichs, von den ersten Pogromen bis zum Leben nach Auschwitz. Art Spiegelman wurde sehr skeptisch beäugt, als er 1978 an Maus zu arbeiten begann. Als er 13 Jahre später, 1991, den abschließenden zweiten Band von Maus veröffentlichte, hatte er den Beweis erbracht, dass der Comic in der Lage ist, jedes noch so schwierige und anspruchsvolle Thema auf eine inhaltlich wie formal angemessene Art zu verarbeiten. Art Spiegelman hat aber nicht nur als Autor Bedeutendes geleistet, sondern auch als Herausgeber der stilprägenden Zeitschrift Raw Magazine, als unermüdlicher Förderer junger Talente und als ebenso unermüdlicher Fürsprecher der Comics. Ohne Art Spiegelman hätten die Comics ihre Befreiung aus der Schmuddelecke im Kinderzimmer empor in höhere kulturelle Sphären nicht in so kurzer Zeit geschafft, und es hätte wohl länger gedauert, bis sich andere Comicautoren an zeitgeschichtlich relevante Themen gewagt hätten. Der künstlerische und kommerzielle Erfolg von Maus wurde für Art Spiegelman jedoch zum Problem. Der Druck und die hohen Erwartungen lähmten ihn, 10 Jahre lang zeichnete er keine einzige Comicseite. Erst die Anschläge vom 11. September 2001 brachten ihn zum Comic zurück. An diesem Tag kollidierte die Zeitgeschichte erneut mit seinem Leben, und das ist der Stoff, der ihn zum Comiczeichnen zwingt. In »Im Schatten keine Türme« verarbeitete er als einer der ersten amerikanischen Künstler und Intellektuellen die Anschläge und vor allem ihre Vereinnahmung durch die Bush-Administration. Aber diese 10 brillanten Seiten stehen im Schatten von Maus, wie alles, was er vor und nachher gemacht hat. Daran ist Art Spiegelman nicht ganz unschuldig. Der Holocaust ist seine Obsession und er kehrt immer wieder zu Maus zurück, zuletzt etwa im Buch »Metamaus«, in welchem er die Entstehungsgeschichte von Maus nachzeichnet. Andererseits hat sich Art Spiegelman längst damit abgefunden, dass eine riesige Maus auf seinem Grabstein thronen wird, egal was er noch schafft. Art Spiegelman wird 65, aber seinen Rückzug auf seinen alten Teil wird er vermutlich, oder besser hoffentlich, noch möglichst lang aufschieben und weiterhin mit ungebrochener Leidenschaft für den Comic leben, als Autor, Herausgeber, Förderer und Fürsprecher. Und das ist gut so,
meint Christian Gasser in seinem Glückwunsch an Art Spiegelman zum 65. Das dürfte Sie freuen, alle Bibliotheksausweis besitzenden Bücherwürmer. Nie mehr die Leihfrist überschreiten, keine Mahngebühr zahlen und überhaupt aufs Wunschbuch warten? Nein. Bücher leiht man heute online aus, liest sie dann auf dem E-Reader oder lädt sich das Hörspiel aufs Smartphone. Möglich macht das die Digitale Bibliothek Ostschweiz, die größte E-Bibliothek der Schweiz. Vor 4 Jahren in St. Gallen gegründet. Mittlerweile sind 24 öffentliche Bibliotheken aus der Region angeschlossen. Sascha Zürcher resümiert die Erfolgsgeschichte.
St. Gallen ist die Bücherstadt der Schweiz. Mit der weltbekannten Stiftsbibliothek im Klosterbezirk, der ältesten Bibliothek der Schweiz, hat es angefangen und mit der größten E-Bibliothek der Schweiz geht's weiter. Lanciert wurde sie von der Kantonsbibliothek Vadiana. Seit 4 Jahren gibt es die digitale Bibliothek und sie sei ein Renner, sagt der Leiter. Cornel Dora.
Ein grosser Schub hat es gemacht vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren, wo die E-Book-Reader auf den Weihnachtsmarkt gekommen sind. Da hat man gemerkt, in einer kurzen Zeit haben sich die Zahlen verdoppelt.
75.000 Bücher, Hörbücher oder Zeitungen haben die Nutzer der DB Ost, also der digitalen Bibliothek Ostschweiz, im letzten Jahr heruntergeladen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr vorher. Dass die realen, physischen Bibliotheken Opfer des Erfolges der virtuellen Bibliothek im Internet werden könnten, glaubt Cornel Dora aber nicht.
Die Kantonsbibliothek Vadiana hat auch im Bereich der traditionellen Medien Zuwachs gehabt in den Ausleihen letztes Jahr. Also offenbar kannibalisiert sich da noch nicht. Ich meine, das eine ist, man kann ja keine Schutzwelle aufbauen. Die Kultur ändert sich einfach, wie sie sich ändert. Bibliotheken sind ein Teil von dieser Kultur und müssen sich so verhalten, dass sie einfach weiterhin ihre eigentliche Aufgabe können wahrnehmen, und das ist die Sicherung von der Information.
Die meisten Leute, welche diese E-Bibliothek nutzen, sind zwischen 40 und 55 Jahre alt. Online gestellt werden die Bücher, Hörspiele, Filme und E-Paper von einer speziellen Firma. Die digitale Bibliothek Ostschweiz hat ein Budget von 100.000 Franken im Jahr. Über 50 Bibliotheken aus dem Kanton Zürich wollen sich anschließen. Dann würde sich das Budget verdoppeln. Die E-Bibliothek ist also auf dem Vormarsch. Wer Mitglied einer der angeschlossenen Bibliotheken ist, kann die Medien gratis ausleihen. Es gibt keine Öffnungszeiten. Und besonders praktisch, man zahlt keine Mahngebühr. Sobald die Ausleihefrist abgelaufen ist, werden die Daten automatisch gesperrt.
Die letzten Tage der Autorengröße Stefan Zweig. Dem spürt jetzt ein neues Buch nach und tut dies auf ungewöhnliche Weise, nämlich in Form einer Graphic Novel. Der Buchtipp von Nicola Steiner.
Es ist der 15. August 1941. Der deutsch-jüdische Schriftsteller Stefan Zweig steht an der Reling eines Dampfers und blickt zurück auf die Skyline von New York. Er ist auf der Flucht in die Heimatlosigkeit, auf dem Weg nach Rio de Janeiro, genauer gesagt ins kleine Städtchen Petropolis. Deutschland hat er schon vor Jahren verlassen. Seine Sekretärin und Ehefrau Lotte Altmann ist immer bei ihm. »Ich werde vom Asthma geheilt und du von deiner Melancholie«, verspricht sie ihm. Die Melancholie wird ihn jedoch nicht verlassen in seinem Exil.
Er ist durch all diese Zeiten nicht von mir gewichen, dieser Schatten. Er überhing jeden meiner Gedanken bei Tag und bei Nacht. Vielleicht liegt sein dunkler Umriss auch auf manchen Blättern dieses Buches. Aber jeder Schatten ist im Letzten doch auch ein Kind des Lichts. Und nur wer Helles und Dunkles, Krieg und Frieden, Aufstieg und Niedergang erfahren, nur der hat wahrhaft gelebt.
So beschreibt Stefan Zweig in seiner Biografie »Die Welt von gestern« sein Lebensgefühl aus dieser Zeit. Zweig gilt als Meister der Biografien. Von Maria Stuart, Heinrich von Kleist, Michel Montaigne bis Balzac, dessen Biografie er in Brasilien zu Ende schreibt. Jetzt ist eine Graphic Novel erschienen, die sich seinem Leben widmet. Sie zeichnet Stefan Zweigs letzte Tage in Brasilien nach. Die Dialoge sind sparsam, aber eindrücklich gesetzt, die Bilder von fast filmischer Dichte. Die Autoren sind der Zeichner Guillaume Sorel und der Schriftsteller Laurent Sexig. Ist man noch Schriftsteller, wenn man nicht mehr in der eigenen Sprache gelesen wird, fragt sich Stefan Zweig einmal in dieser Graphic Novel. In seiner Heimat wurden seine Bücher erst verboten, dann verbrannt. Nun erscheinen sie in fremde Sprachen übersetzt im Ausland, in Brasilien oder in Argentinien. Die Graphic Novel endet mit dem 23. Februar 1942. In der Nacht haben sich Stefan Zweig und seine junge Frau mit einer Überdosis Veronal das Leben genommen. Ein halbes Jahr nach seinem Tod erscheint in Argentinien in einer limitierten Auflage von 300 Exemplaren sein wohl berühmtester Roman, die Schachnovelle.
Die letzten Tage von Stefan Zweig, die Graphic Novel, erschienen im Verlag Jacobi und Stuart.
Die Elbphilharmonie in Hamburg wird für einmal verteidigt. Der ehemalige Bürgermeister von Hamburg, Ole von Beust, hält das Projekt nach wie vor für richtig, auch wenn um diese Baustelle seit Jahren gestritten wird. Ursprünglich sollte der Bau 77 Millionen Euro kosten und 2010 fertig sein. Mittlerweile sind die Kosten auf 575 Millionen gestiegen. Die Eröffnung wurde auf 2017 verschoben. Der Filmemacher Claude Lanzmann ist an der Berlinale in Berlin mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Lanzmann hat mit seinem Dokumentarfilm Shoah Filmgeschichte geschrieben. 9,5 Stunden dauert der Film, der 1985 erschien und Überlebende wie Täter des Holocaust zu Wort kommen lässt. Eben erst haben Fachblätter und Modeblogs über die Ereignisse der New Yorker Fashion Week berichtet. Nächsten Winter kommt also der Schichtenlook zurück, ebenso die Beanie-Strickmütze. Dafür sind die scharf geschnittenen Schultern vorbei. Doch das Fazit zu den New Yorker Schauen ist durchzogen. Es wird von einer eher enttäuschenden Woche berichtet. Aber das Modekarussell dreht sich ja weiter. Heute beginnt in London die Fashion Week. Mehr als 80 Designer werden ihre Kollektionen zeigen und immer mehr Gewicht erhalten in London neben Luxushäusern die großen kommerziellen Modeketten. Topshop, H&M und andere sind mit eigenen Schauen vertreten und der Herausgeber der britischen Vogue warnt im Guardian bereits vor einem Overkill.
Recht und Philosophie, zwei große Worte, sind heute großes Thema in den Feuilletons, Eleanor Landmann.
Berichtet wird über den amerikanischen Rechtsphilosophen Ronald Dworkin, der mit 81 Jahren in London gestorben ist. Die Nachrufe würdigen Dworkins Überzeugung, dass das Recht in der Moral verankert sein muss. Zitat, er hat Moralphilosophen mit den Dilemmata richterlichen Entscheidens konfrontiert und Generationen von Richtern einen genaueren Blick auf ihre alltägliche Praxis eröffnet. Das schreibt Alexandra Kämmerer in der Süddeutschen Zeitung. Dworkin lehrte an amerikanischen und englischen Universitäten und publizierte regelmäßig in der New York Review of Books. Dort kommentierte er die Rechtsprechung am amerikanischen Supreme Court und die Erosion der Grundrechte nach dem 11. September. Sein Hauptwerk ist das Buch Gerechtigkeit für Igel, das 2011 erschien. Andreas Tobler berichtet im Tagesanzeiger von Dworkins darin ausgedrückter Überzeugung, Zitat, dass es keinen archimedischen Punkt gibt, von dem aus man die Moral aushebeln kann. Und Patrick Barners erklärt weiter in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass Dworkin Bürgerrechte wie Trümpfe behandelte. Zitat, traditionelle Zwecke rechtlicher Regelungen wie die öffentliche Sicherheit oder die Wahrung der guten Sitten werden im Zweifelsfall von den Bürgerrechten ausgestochen. Zitat Ende. Und diese Bürgerrechtstrümpfe, die stachen für Dworkin auch, wenn sie gegen den Willen der demokratischen Mehrheit zur Geltung gebracht werden. Kein Wunder hat der Rechtsphilosoph bei einem Vortrag in Bern die Annahme der Minarett-Initiative kritisch kommentiert.
Gerechtigkeit, Gleichheit, die Nachrufe zum Tode des Rechtsphilosophen Ronald Dworkin. Thema ist auch dies hier, nämlich richtiges und falsches Design.
In der Süddeutschen Zeitung ist heute ein Porträt über den deutschen Industriedesigner Hartmut Esslinger zu lesen. Der hat für Sony, für Lufthansa, Apple und andere Großfirmen gearbeitet. Und Michael Bitala beschreibt in seinem Porträt, wie viele Fehler er in der Begegnung mit Esslinger begangen hat. Hier nur der erste. Der Journalist hat ein hässliches Aufnahmegerät für das Gespräch mitgebracht. Zitat: Keine Ausreden, sagt Esslinger. Sie sind es gewohnt, Shit zu akzeptieren. Die vielen Knöpfe verwirren. Wenn Sie da länger als 10 Sekunden hinschauen, sind Sie fertig. Bitala berichtet über die radikale Karriere des Industriedesigners Hartmut Esslinger und von den vielen markigen Sprüchen des Designers. Moderne Bügeleisen vergleicht der etwa mit toten Katzen. Zentrale Einsicht des Porträts in der Süddeutschen Zeitung: Bei Design kommt's nicht auf Schönheit an, sondern auf Freundlichkeit und Einfachheit. Sprüche und Designerklärungen also heute in der Süddeutschen Zeitung.
Sekunden Wissen.
Picasso, Monet, Duchamp, für diese Künstler zahlen wir heute Millionenbeträge. Betonung auf heute. Die Großen der Kunst mussten sich beim großen Publikum ja auch erst mal durchsetzen. Ein bahnbrechender Schritt dahin, eine Kunstschau in New York, die vor ziemlich genau 100 Jahren ihre Tore öffnete. Barbara Basting über die erste New Yorker Armory Show.
Zur Geschichte der modernen Kunst gehört auch die Geschichte der Skandale, die sie auslöste. Und für einen dieser Skandale verantwortlich war 1913 Marcel Duchamp, der in der ersten New Yorker Armory Show seine nackte, eine Treppe hinabsteigend zeigte. Kein Wunder, im prüden Amerika, denkt man, und liegt damit denkbar falsch. Denn der Skandal bestand nicht in einer Nacktheit, sondern darin, dass man das Motiv gar nicht erkennen konnte, weil das Gemälde den Körper in geometrische Formen auflöste. Die Kritik an Duchamps kubistischem Gemälde war boshaft. Sie sprach von einer Explosion in einer Ziegelfabrik. Und auch der kurz zuvor unterlegene amerikanische Präsidentschaftskandidat Theodore Roosevelt war um einen bissigen Kommentar nicht verlegen. Er verglich den Duchamp mit dem Navajo-Webteppich in seinem Badezimmer. Der Teppich schnitt dabei natürlich besser ab. Duchamps Gemälde war nur eines von 1250 Werken der französischen Moderne und der zeitgenössischen amerikanischen Kunst, die es an der Armory Show zu sehen gab. Zwar provozierten nicht alle Kunstwerke gleichermaßen, aber besonders ätzende Kritik gab es auch für den damals völlig ungewöhnlichen Malstil von Henri Matisse. Der Markt hingegen sog die Neuerungen gierig auf. Nach der Schau gab es einen entsprechenden Boom. So kaufte das New Yorker Metropolitan Museum gleich anschließend den ersten Cézanne für ein amerikanisches Museum. Die erste Armory Show verdankte sich der privaten Initiative von Kunsthändlern und Sammlern nach dem Vorbild der Kölner Sonderbundschau aus dem Jahr 1912. Auch sie ein Schlüsselereignis für die moderne Kunst. Kein Wunder, wandelt der heutige Kunstmarkt gerne in den Fußstapfen der legendären Armory Show. Und heute ist sie die größte amerikanische Kunstmesse.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.